Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Amen. Ich habe letzte Woche oder in diesen Tagen, wenn ihr euch daran erinnern wollt, über Lukas Kapitel 21 geredet, Vers 20. Das ist die Endzeitrede von Jesus und Jesus spricht davon, dass wenn ihr seht, dass Jerusalem umzingelt ist von den Nationen, Armeen der Nationen, dann flieht auf die Berge, die ihr in Jerusalem seid. Das heißt, dann kämpft nicht, sondern Jesus sagt dann, flieht auf die Berge, run to the hills. Okay, wer kennt das Lied? Run to the, ja genau, ne? Das ist ein Lied. Dieser Satz, run to the hills, das hat es in der englischsprachigen Welt in den Wortschatz geschafft, ja. Flieht auf die Berge, das ist das Wort, das Jesus da sagt. Und jetzt hören manche Christen das und denken sich, ja genau, fliehen ist gut. Immer, wenn ein Problem kommt, dann mache ich es, wie Jesus gesagt hat, flieht auf die Berge und dann sind die weg. In anderen Worten, und jetzt muss ich mal ganz kurz umschalten, jetzt passt mal auf. In anderen Worten, wenn denen ein Riese entgegentritt, ein Elefant, wie jetzt hinter mir auf dem Bild ist, dann stellen sie sich dem nicht und sagen, okay, gut, das ist ein Problem, das ich lösen muss. Mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen, sondern die sagen, run to the hills, ja, und setzen sich ab in Richtung Berge. Ihr Lieben, hört mal, so wird es nichts. Jesus hat nur einmal gesagt, flieht. Oder er sagt auch zu seinen Aposteln, wenn ihr in eine Stadt kommt und sie wollen euch nicht hören, ja, dann bleibt nicht ewig dort, sondern geht weiter. Ja? Davon zu laufen ist nicht Gottes Lösung. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen, in denen es wirklich um die Existenz geht. Schau, wenn ein Krieg stattfindet und Panzer deine Ortschaft umzingeln, dann ist es gut für dich und richtig, wenn du so schnell wie möglich die Kurve kratzt. Oder, pass auf, wenn dein Mann oder deine Frau die Bratpfanne auspackt und auf den Tisch haut und anfängt, dich zu verprügeln, okay, dann ist es auch in Ordnung zu gehen. Was gibt es da zu lachen? Natürlich gibt es da was zu lachen. Also, weil es ja selten vorkommt, ja, das darf, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn Gewalt in einer Familie stattfindet, wenn Gewalt herrscht, und ich spreche jetzt von richtiger physikalischer, schlimmer physikalischer Gewalt, dann ist es gut für dich zu gehen, das ist dann in Ordnung. Oder deine Firma. Du hast dir die Treue gehalten. Durch dick und dünn warst du dabei. Aber der Chef säuft, der Junior taucht nichts. Und die Frau, die eigentlich gut ist, die ist vollkommen überwältigt, also überfordert mit der Buchhaltung und diesen Dingen. Die Firma geht den Bach runter. Wenn du das siehst und du kannst das nicht ändern, dann ist es in Ordnung, dich zu verabschieden, dir einen neuen Job zu suchen. Das ist in Ordnung. Wenn das also passiert, wenn du siehst und merkst, das hat keinen Wert mehr. Wenn es richtig existenziell ist, dann kannst du fliehen auf die Berge. In Ordnung, gut. Aber normalerweise fliehst du nicht. Normalerweise bist du ein Überwinder, normalerweise kämpfst du. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, kämpfst du? Okay. Oder gibst du vorschnell auf? Das ist nämlich so eine Sache. Schau, aus einer schwierigen Familie auszubrechen. Willst du vielleicht? Alle sind dir gegenüber feindselig in der Familie. Und du fühlst dich nicht mehr wohl. Frau ist ätzend, Sex schon lange nicht mehr, Kinder sind ätzend dir gegenüber, kaum sind sie alle miteinander zusammen, sind sie feindselig und irgendwann denkst du dir dann, hey, baut eure Weihnachtsgeschenke selber zusammen, ja, ich mach nicht mehr mit und dann haust du ab. Es ist unangenehm, es ist ein Elefant, der dir im Weg steht, aber diesem Elefanten, dem solltest du was anderes entgegensetzen. Also, du solltest, flieh vor dem nicht, sondern bekämpf ihn. Schau, die Sache ist nämlich die, wenn du vor etwas fliehst, wenn du vor deinen Riesen fliehst, wenn du vor deinen Elefanten davonläufst, dann hilft Gott dir nicht. Okay? Wenn du deinen Riesen angehst und ihn bekämpfst, dann hilft Gott dir. Und dann werden plötzlich unmögliche Dinge möglich. Wenn du dich dem Problem stellst, wenn du dem Problem ins Auge siehst, wenn du sagst, ich löse dich, dann kommt plötzlich was über dich, kommt Weisheit Gottes, kommt Hilfe Gottes, kommen die Engel Gottes herbei und helfen dir beim Lösen dieses Problems. Amen. Und ich beweise euch das aus dem Wort Gottes natürlich. So, laufe deine Probleme nicht davon, sondern stell dich ihnen. Und wenn du das magst, dann hilft Gott dir und er schlägt dir Brücken Oder wenn er dir keine Brücke schlägt, dann teile einfach das Rote Meer für dich und mach Dinge, die du von dir aus nicht machen kannst. Also denk nie, bloß weil du ein Problem hast, mit dem du nicht klarkommst, dass dieses Problem nicht zu lösen ist. Für dich ist es nicht zu lösen, aber mit Gottes Hilfe wirst du es sehr wohl lösen. Amen. Glaubst du das? Du brauchst nämlich für diese Dinge Glauben. Ja? Schau, als Mose den Stab übers Rote Meer gestreckt hat, dieser Stab symbolisiert den Glauben. Als der Glaube ins Spiel kam, hat sich das Meer geteilt. Ja? Und solche Dinge. Als er mit dem Stab auf den Nil geschlagen hat, hat er sich in Blut verwandelt. Der Stab symbolisiert den Glauben. Den Glauben. Du brauchst diesen Glaubensstab, den musst du fest in der Hand haben und dürfst ihn nie auslassen. Wenn du ihn nämlich auslässt, bumms, weißt du, was dann passiert mit ihm? Dann wird es zur Schlange. Erinnerst du dich? War bei Mose der Fall. Und dann ist Mose vor dem Telefon gelaufen. Oh nein. Und Gott sagt zu ihm, pack das Vieh. Also genau so hat es jetzt nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Schnapp ihn. Und Mose denkt sich, soll ich wirklich? Ist doch eine Schlange. Aber schau, er läuft dann nicht mehr vor der Schlange davon, sondern er geht zur Schlange hin und er ergreift sie. Und in dem Moment, in dem er sie ergreift, wird sie wieder zum Stab. Ah, Problem gelöst. Auf eine Art und Weise, die Mose nicht selber bewerkstelligen konnte. Er hat sich nur darauf eingelassen. Okay, Gott sagt, ich kann das, also kann ich das. Und dann hat er die Schlange gepackt. Pack deine Schlangen auch. Ja, und dann werden sie die nützliche Stäbe, preist dem Herrn. Halleluja. Riesen. Mal ganz kurz. Eine Gruppe von Leuten ist vor Riesen davon gelaufen und musste dann 40 Jahre in der Wüste herumlaufen. Ein anderer ist auf seinen Riesen zugelaufen, hat den Riesen besiegt mit Gottes Hilfe und der musste dann nicht in der Wüste herumlaufen, sondern der wurde sofort mit einem Schlag national bekannt und hinterher wurde er dann zum König. Ich spreche natürlich von David. Lasst uns die beiden mal ganz kurz anschauen. Lasst uns zuerst mal diejenigen anschauen, die davon gelaufen sind. Jetzt pass auf. Mose holt Israel aus der Sklaverei und sagt zu ihnen, Leute, die Weissagung, die Gott Abraham, unserem Vater, vor Jahrhunderten schon gegeben hat, wird jetzt wahr. Jetzt ist die Zeit, in der sich das Wort erfüllt. Gott hat Abraham Kanaan zugeschworen, ihm und seinen Nachkommen. Wir sind seine Nachkommen. Kanaan wartet. Wer ist bereit, mit nach Kanaan zu gehen? Und alle sagen, ja, und sind ganz begeistert, weil der Mose so motivierend geredet hat. Und jetzt ziehen sie also los, sie kommen nach Kanaan. An das Land, an den Rand des gelobten Landes. Wohlgemerkt, seit 400 Jahren ungefähr wissen die, das ist unser Land. Seit Abraham, seit 1. Mose Kapitel 15, denke ich Vers 28 oder was es ist, wissen Sie, dieses Land hat Gott Abraham zugeschworen. Abraham, ja, dieses Land, schau dich um, das werde ich dir geben und deine Nachkommen für immer zum Besitz. Das wissen die also. Das ist unser Land. Seit 400 Jahren wissen die, das ist unser Land. Und jetzt sind sie vor diesem gelobten Land. Jetzt sind sie dabei, Geschichte zu machen. Eigentlich müssen sie jetzt tanzen vor Begeisterung. Ja, jetzt geht's los. Wir sind hier. Gott hat ihnen gesagt, zieht los in dieses Land und ich werde wilde Tiere vor euch hersenden. Ich werde die Hornissen vor euch hersenden. Ich werde die Leute dazu inspirieren, einfach das Land zu verlassen, damit ihr einfach nur einziehen könnt. Ab und zu müsst ihr mal kämpfen, ja, wenn sie sich nicht ergeben wollen und alles. Aber das ist halb so wild. Ihr könnt es, ihr packt es, ihr schafft es. Das ist euer Land. So hat Moses sie inspiriert, so hat Gott sie inspiriert seit Jahrhunderten schon. Okay, das stand in ihrer Bibel sozusagen. Und jetzt ziehen sie also los. Sie sollen 10 Kundschafter sollen dieses Land auskundschaften und das machen sie. Und nicht irgendjemand, nicht 10 Luschis von irgendwoher, sondern 10 Fürsten der Stämme. Ja, Fürsten, also diejenigen, die eigentlich Verantwortung haben in der Gesellschaft und so, die ziehen jetzt also los. Und die ziehen los und durchziehen Berg und Tal und die sehen dieses dampfende Land, ja, grünes Gras, dampfender Nebel am Morgen, plätschernde Bäche, sie sehen Weiden, sie finden im Tal Eschkol einen Weinberg und die Weinreben, die dort hängen, die sind mannsgroß. Die müssen einen Speer nehmen, Josua und Kaleb sind es wahrscheinlich, die schneiden eine Rebe ab, hängen sie über einen Speer und dann tragen sie sie durch die Gegend. Es gibt wirklich so große Dinge, also ich habe schon Fotos von ihnen gesehen, ja, so Weinreben, die mannsgroß sind. Also in anderen Worten, es stimmt wirklich. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ziegenmilch und Dattelhonig, aber das ist jetzt egal. Na, und da ist richtig, da liegt ein Segen drauf. Das ist ungefähr so, wie wenn du Bibel liest und du siehst die Wunder Gottes. Du siehst die Weinreben, wie sie da hängen. Und Gott sagt, die sind für dich. Und schau, diese 10 Kundschafter, die sind eigentlich ein bisschen wie Prediger. Die kommen jetzt zurück zum Volk und jetzt tun sie Bericht erstatten. Jetzt haben sie eigentlich gute Nachricht. Ja, sie zeigen diese riesen Weinranke und alle sind begeistert und dann winken sie schon ab, die 10 Kundschafter, und sagen jetzt mal langsam, es ist so. Ja, das Land ist wirklich gut. Sieht gut aus, die Weiden dampfen, das Vieh ist prächtig, ja, ist alles spitze. Aber da wohnt schon jemand drin und die sind mehr als wir. Also in anderen Worten, unsere Feinde sind mehr als wir. Und noch was. Das Land, und jetzt bringen sie ein Gerücht auf, also Sachen, die eigentlich gar nicht wirklich stimmen. Das Land frisst seine Bewohner. Wahrscheinlich haben sie irgendwo ein paar Tote rumliegen sehen, ja? Also sowas kam damals durchaus vor. Oder sie haben gesehen, wie ein wildes Tier jemanden nachsetzt, irgendwie sowas. Da sind Löwen drin und Bären und was weiß ich was alles. Das Land frisst seine Bewohner. Und außerdem waren wir in Hebron und da haben 3 Riesen drinnen gewohnt. 3 Riesen. Und wir waren wie Heuschrecken, in unseren Augen und auch in ihren Augen. In anderen Worten, wir können das Land nicht einnehmen. Pass mal auf. Gott sagt, ihr könnt das Land einnehmen. Die Prediger sagen, wir können das Land nicht einnehmen. Wer hat recht? Ja, du sagst Gott, ja. Beide haben recht. Habt ihr mich gehört? Beide haben recht. Denn, wem glaubst du? Wenn du den Kundschaftern glaubst, dann wirst du davonlaufen vor den Riesen. Du wirst sie nicht angreifen, weil du nicht glaubst, dass du sie besiegen wirst. Du wirst dich verdrücken. Und dann ist es wirklich so, das Land kann man nicht einnehmen. Denn ohne Glauben und ohne Zuversicht geht es nicht. Wenn du aber Gott glaubst, schau, das Volk Israel, das hat diese Botschaft gehört, das hat diese schlechte, diese böse Propaganda gehört. Ja, in der Bibel stehen alle möglichen Verheißungen, aber die erfüllen sich nicht. Ja, dieses Land fließt von Milch und Honig, aber wir können nicht rein. Was ist ein verheißenes Land wert, wenn du nicht rein kannst? Was ist eine Bibel wert, wenn die Verheißungen nicht Ja und Amen sind? Aber die Verheißungen der Bibel sind Ja und Amen in Christus. Ja? 2. Korinther Kapitel 2, Vers 20, da steht das. Kapitel 1, Vers 20, da steht das. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus Jesus. Sag mal mit mir, alle Verheißungen sind Ja und Amen. In Christus Jesus. So, aber das Volk sieht es nicht so, das glaubt der Propaganda, das glaubt den Lügen der Propaganda. Und so zerreißen sie ihre Klamotten, werfen Staub in die Luft und schreien und tanzen und toben und arbeiten sich da in einen Wahn hinein und in einen Zorn. Und dann springt Josua auf und er sagt, hallo Freunde, spinnt ihr, dieses Land ist wirklich gut, dieses Land ist super. Wir können diese Verheißungen in Anspruch nehmen, wir können sie haben. Es ist vielleicht nicht ganz leicht, aber wir werden es schaffen. Wir können es bei Gott, wenn Gott Lust hat, dann wird er uns dieses Land zuwenden. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er zu Abraham gesagt hat, ihr könnt, dann ist er auch bei uns hier derselbe und wir können. Abraham kam ins Land, wir kommen auch ins Land. Wir werden es schaffen. Also in anderen Worten, der predigt Zuversicht, der predigt Glauben. Der predigt das Wort Gottes, das wir eigentlich schon seit Jahrhunderten kennen. Und lest mal, was da steht. Da steht, und das Volk wollte ihn steinigen. Also da kommt einer, predigt Glauben, predigt Zuversicht, und dann wollte er den steinigen. Willkommen im Club. Ja. So, was machen die Israeliten? Die Israeliten, ihr Lieben, die laufen davon. Sie laufen vor den Riesen davon, sie laufen vor ihren Problemen davon. Gott sagt, ja, ihr müsst jetzt ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und dieses Land einnehmen. Es kommt zum Kampf, aber, sag mal aber, ihr werdet siegen. Aber ihr werdet siegen, ihr werdet siegen, ihr werdet siegen. Ja, ich werde euch triumphieren lassen, denn ich werde für euch kämpfen. Und jetzt passiert was. Das Volk sagt nein und Gott sagt, gut, wenn ihr unbedingt nicht wollt, dann trete ich eben zur Seite, dann geht zurück in die Wüste. Und ich werde mich dann mal zurückhalten, dann werdet ihr sehen, wie das ist, wenn ich nicht eingreife, wenn ich nicht dabei bin, wenn ich nichts groß mache. Gott hat sich in der Wüste immer noch um sie gekümmert. Er hat ihnen in der Wüste Manna gegeben und Wasser aus dem Felsen. Er hat ihnen in der Wüste eine Klimaanlage installiert, Feuersäule in der Nacht, wo es schön warm ist dann. und Wolkensäule am Tag, damit sie keinen Sonnenstich bekommen. Er hat die feurigen Schlangen und so weiter alle weggehalten. Es war in Ordnung. Man konnte dort leben. Man konnte in der Wüste leben. Aber es ist nicht dasselbe wie im gelobten Land leben. Ja, es ist einfach nicht dasselbe. Jeden Tag dieselbe öde Landschaft. Keine Glaubensabenteuer und nichts. Schau, Gott hat sich abgewendet und hat gesagt, ihr könnt ruhig machen. Ich helfe euch dann jetzt halt nicht. Ja? Beim Davonlaufen helfe ich euch nicht. Kommt selber zurecht. Und was hatten sie jetzt? Jetzt hatten sie ein nagendes Gefühl, diese 40 Jahre lang versagt zu haben. Ja, dieses Gefühl hatten sie. Sie hatten ständig schlechte Laune, trotz bester Versorgung. Habt ihr schon mal gelesen, dass sie immer gemurrt haben, immer schlecht drauf waren? Ständig. Warum? Weil sie mit diesem Bewusstsein, wir sind nicht im gelobten Land. Wir könnten sein, aber wir haben es irgendwie nicht gepackt. Und warum haben wir es nicht gepackt? Weil wir vor den Riesen davon gelaufen sind, anstatt sie zu bekämpfen. So leben sie in diesem unbefriedigenden Zustand. Ja, und wenn es dir genauso geht, wenn du auch das Gefühl hast, Mensch, irgendwo, das Leben läuft woanders ab, nicht bei mir. Das Leben läuft woanders ab und nicht bei mir. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich in der Wüste wäre. Dann kann es gut sein, dass du bisher da bestimmten deiner Probleme, deiner Elefanten, aus dem Weg gehst. Dass du dem Elefanten, der in deinem Wohnzimmer steht, einfach ignorierst. Aber du musst deine Probleme lösen. Du darfst die Augen nicht vor ihnen verschließen. Du musst deine Probleme lösen. Ja. Ganz wichtig. Also wenn diese Familiensituation schlecht ist und dich bedrückt, weil sie feindselig sind dir gegenüber, dann lauf nicht davon, sondern dann sag, bei Gott, ich werde meinen Teil tun, ich werde denen ein Segen sein, diesen Stinkern, obwohl sie es nicht verdienen. Ich werde trotzdem gut sein, ich werde meinen Teil tun, ich werde ein Segen sein und basta. Und wenn es mich was kostet, dann ist es eben so, ist mir jetzt egal. Schau, in dem Moment schaut Gott und sagt, oh, der hat ja gar keine Angst vor seinem Elefanten, der hat ja gar keine Angst vor seinem Riesen, dem helfe ich. Und dann wird es besser. Schau, David ist ganz anders da gewesen. Ihr kennt die Situation im 1. Samuel Kapitel 17, ich muss ja nicht lang herleiten. Aber die Situation war die, dass ein Riese, die Philister, dass sie Israel angegriffen haben und eingeschüchtert haben. Und immer, wenn Goliath aufgetaucht ist, dann sind die Israeliten, ist die israelitische Armee davongelaufen. Ich meine, das kennen sie ja aus der Zeit von Mose noch, das Davonlaufen. Ja, davonlaufen sind sie ja geübt. Und jetzt kommt wieder ein Riese und sie laufen wieder davon. Schau, die Sache ist die, wenn du die Riesen nicht besiegst, die gehen nicht einfach so von selber weg. Wenn du dein Problem nicht löst, ja, und du drehst dich um, dann ist es immer noch da. Dein Problem würde ich irgendwann einholen. Und wenn du es nicht lösen tust, dann kann es sein, dass du das Problem auf deine Kinder vererben tust, dann müssen sie sich damit rumplagen. Wenn Josua und die Israeliten damals schon sich um die Riesen effektiv gekümmert hätten, hätte David es nicht mehr tun müssen. Aber so sehen wir also die Israeliten wieder tun, was sie immer getan haben, sie laufen davon. Wie schon damals im 4. Mose Kapitel 13. Goliath kommt und die Armee läuft davon, bis auf einen Mann. Sei du dieser eine Mann. Bis auf einen David. Tja, von David ist es anders. Der Riese kommt an und er flucht und so weiter und verspottet Israel und den Gott Israels. Und dann tritt David auf. Und er sagt in Vers 48, er schüchtert ihn auch ein und er schimpft ihn auch, ja, und er bedroht ihn, wie man das halt so macht, ja. Und dann passiert was. Im 1. Samuel 17, 48 kannst du lesen, dass wenn Israel in bewährter Weise davongelaufen ist, ist David ganz anders drauf gewesen und hat Folgendes gemacht. Als der Philister näher kam, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Der ist nicht eilends davongelaufen, der ist eilends aufs Problem zugelaufen. Der hat sich nicht vom Problem gedrückt, sondern der ist ihm entgegengegangen. Und irgendwann im Rennen hat er dann gemerkt, meine Kanone ist nicht geladen. Also seine Schleuder hat keinen Stein drin. Im Rennen, kannst du nachlesen, steht wirklich da. Erst im Rennen hat er in die Tasche gelangt, hat seine Schleuder geladen und hat angefangen hier überhaupt mal zu zielen und alles. Der war so dermaßen begeistert, weil er wusste, Gott ist mit mir, was kann dieser Riese gegen mich machen? Gott und ich, wir sind in der Überzahl, auch wenn ich kleiner bin als der, Gott ist viel größer als dieser Riese. Ich werde es packen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, der war drauf, der hatte den Geist des Glaubens wie Josua und Kaleb. Ich fress dich wie Brot. Du denkst, du bist ein Problem, du bist für mich kein Problem, für meinen Gott bist du das nicht. Und dann hat er eben geschleudert und schau, Für mich war da Gott beteiligt, dass er genau getroffen hat an einer Stelle, an der der Philister keine Rüstung anhatte, an der Stirn, ja. Und dass der Stein dann auch noch in seine Stirn eingedrungen ist, ist eine Sache. Dann hat sie ihn umgehauen. Da war Gott mit dabei. Ich sag mal, ein 17-jähriger Hüttenjunge, der hat wahrscheinlich keinen solchen Zund, ja, dass er so zielt und so schießen kann. Da war Gott dabei. Gott hat ihm geholfen. Und kaum hat Israel gesehen, dass Riesen besiegbar sind, sind sie mitten im Davonlaufen umgedreht und haben gemeint, ja gut, dann jetzt wo der größte Riese weg ist, jetzt schlagen sie sich auf die Siegerseite, schau. Jetzt plötzlich entdecken sie, wir können ja auch kämpfen. Und fangen an zu kämpfen und fangen auch an zu siegen, preis dem Herrn. So, halten wir mal fest. Israel ist vor den Riesen davongelaufen und musste dann 40 Jahre in der Wüste herumlaufen. Immer nörgelig, immer schlechte Laune, immer irgendwie das Gefühl, das wahre Leben geht woanders ab. David dagegen war ganz anders drauf. Als der ein Problem hatte, ist er auf dieses Problem zugelaufen, hat dieses Problem mit Gottes Hilfe sofort gelöst und hat dann sofort erlebt, wie Gott ihn befördert, wie Gott ihn segnet. Zum Schluss ist er König geworden. Verdientermaßen, verdienterweise. Amen. Okay, schau, wenn du in einer Situation auf der Arbeit bist, der Herr flüstert mir das gerade ins Herz, wenn du in der Arbeitssituation bist, in der du wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift machst, eigentlich keine große Lust mehr hast, der Herr schlägt dir heute Morgen vor, sieh das mal anders. Überzeug mal deine Kollegen mit Kompetenz und mit Leistung. Beschwer dich nicht über die und zieh dich nicht zurück und sei immer so latent beleidigt. Die Wüste ist kein Schicksal. Und wenn du empfindest, dass du irgendwie nicht so richtig zum Zug kommst auf der Arbeit und dich keiner leiden kann, dann mach das mal. Nimm dir mal vor, kompetent zu sein und Leistung zu bringen und die Probleme, die Aufgaben, die mir dir gegeben hat, in einer hervorragenden Weise zu lösen. Gott wird dir helfen, wenn du dich dazu entschließt, das zu tun. Woher weiß ich das? Ne, von David. Haben wir doch gesehen. David hatte ein Riesenproblem, mit dem kein König zurechtkam. David kam zurecht damit. Auch wenn du kein Ingenieur bist, auch wenn du nicht brillant bist und so, du kannst trotzdem dazu beitragen, ja, dass dieser Goliath umfällt in deiner Firma. Und dann, wenn du mal mit Gottes Hilfe Leistung gebracht hast und eine Lösung gebracht hast, in dem Moment ändert sich die Einstellung deiner Mitarbeiter zu dir vollkommen. Plötzlich bist du auf einer anderen Ebene. Okay? Plötzlich ist das so. So. Halt es halt einmal fest. Zieh dich nicht zurück, igel dich nicht ein, sei nicht beleidigt, weil dich niemand liebt und überhaupt, ja, und niemand leiden kann. Nee, mach das mal anders. Konzentrier dich auf die Arbeit und nicht auf deine emotionale Befindlichkeit und sei so richtig gut. Ja, und mal mit einer guten Stimmung außerdem. Und dann wirst du feststellen, wie der Herr dir den Weg ebnet. Solange du dich zurückziehst, wird es immer so eine Sache sein. Du wirst dich irgendwie nie wirklich wohlfühlen. In dem Moment, in dem du deinen Feind angehst und sagst, komm nur her, in dem Moment wird's was. Amen? Amen, halten wir mal fest. So, läufst du davon, schau, landest du dauerhaft in der Wüste. Bist du einer, der uns gezeigt hat, dass davonlaufen keine Lösung ist, ist Jona. Gott sagt zu ihm, geh nach Osten und nach Ninive. Und Jona sagt, ich denke ja nicht dran, und er geht nach Westen. Aber er geht nur eine Zeit lang nach Westen. Und plötzlich geht er dann nach unten. Ja, im Fisch. Und dort ist er dann 3 Tage und 3 Nächte. Quasi 3 Tage und 3 Nächte im Bunker. Die Bomben fallen rings um ihn her. Und jetzt hat er mal Zeit nachzudenken und sich mit Gott gut zu stellen, ob Gott ihm vielleicht noch eine zweite Chance gibt. Und tatsächlich, der Fisch spuckt ihn aus, ans Land, und dann macht er sich so schnell wie möglich nach Osten in Richtung Ninive auf den Weg, und er ist super erfolgreich. Einer der unwilligsten, aber gleichzeitig der erfolgreichsten Evangelisten aller Zeiten. Ja? Also es ist wirklich die Botschaft und es ist wirklich die Hilfe Gottes, die da den Durchbruch schafft und nicht irgendwie der Mensch. Jona zeigt uns das. Amen. Eieieiei. Okay, jetzt pass auf. Was ist dein Elefant im Raum? Was ist das Problem, das du ignorierst? Leute, die mich hören, Gottes Kinder, ignorieren die Probleme, die sie haben. Oder versuchen sie zu missachten oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Das hat keinen Wert. Was ist der Elefant, den du ignorierst. Schon bei Zachäus war es so, Lukas Kapitel 19, bei Zachäus war es so, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Der Geist Gottes sagt ihm schon die ganze Zeit, hey, du alter Räuber, du alter Dieb, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Schau, Zachäus war unbeliebt in Jericho, weil er zwar reich war, aber gleichzeitig auch ein Charakterschwein. Und so hat er zwar einerseits Geld gehabt, aber gleichzeitig war er irgendwie gesellschaftlich in der Wüste. Da war es jetzt nicht schön, und er wäre gern draus rausgekommen, aber er hat nicht so recht gewusst, wie. Gott hat ihm die ganze Zeit schon gesagt, bring dein Leben in Ordnung, gib den Leuten das Geld, das du geklaut hast, das du ihnen geraubt hast, durch falsche Anklage hier eingetrieben hast, gib ihnen dieses Geld wieder zurück. Und er sagt, ja, das mache ich morgen, komm noch dazu. Hast du auch schon mal mit deinem Gewissen so ähnlich geredet? Gott spricht zu dir und sagt, mach dies oder das. Und du sagst, ja, das mache ich schon morgen, wann anders. Gott sagt, nee, so wird es nichts, das musst du gleich machen jetzt. Und dann hat endlich findet Zachäus endlich eine goldene Brücke. Jesus kommt in die Stadt. Und Jesus sagt noch dazu, Zachäus, komm, ich muss heute bei dir übernachten. Und Zachäus sagt, wirklich? Der Prophet aus Nazareth, der Rabbi Jesus, der will zu mir? Puh, ist ja gut. Und dann lädt er ihn ein und dann essen sie und tafeln sie. Und ganz von selber kommt plötzlich Zachäus drauf und sagt, Rabbi, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich was mit falscher Anklage genommen habe, dann erstatte ich das vierfach. Er erschlägt endlich den Riesen der Geldgier, den Riesen des schlechten Gewissens, schafft er jetzt endlich aus dem Weg. Und Jesus sagt, heute ist dieser Familie, diesem Zachäus Segen widerfahren, Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Und plötzlich wird Zachäus ganz anders da angeschaut in der Stadt. Bisher hat keiner ihn leiden können, aber jetzt plötzlich, die ganzen Armen, schau, die haben jetzt plötzlich Geld von Zachäus in der Tasche. Die sagen, hey, hallo, Meister Zachäus, klopfen mir auf die Schulter. Und diejenigen, die er ausgenommen hat und denen er das Geld vierfach erstattet hat, die mögen ihn jetzt auch plötzlich. Plötzlich ist sein Leben ganz anders, plötzlich hat sein Leben eine völlig neue Qualität. Dein Leben kriegt auch eine völlig neue Qualität, wenn du endlich diesen Elefanten, den du ignoriert hast in der Vergangenheit, angreifst und aus dem Weg schaffst. Halleluja. Ja, Jesus hat ja auch mit so Leuten zu tun gehabt. In Lukas 12 zum Beispiel, wenn wir schon jetzt in Lukas heute sind, da kommt einer zu ihm und sagt, Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Und Jesus sagt, hey Mann, du nimmst nichts mit, auch wenn du die ganze Welt bekommst, du nimmst nichts mit zum Schluss. So, einig dich. Und ich sage das auch zu Leuten, die mich hören. Wenn du derjenige bist, der sich in der Erbschaftssache nicht einigen will, ja, du bist daran schuld, dass das Haus nicht vom Vater oder von der Mutter nicht verkauft werden kann, weil du einfach immer noch mehr willst oder so. Der Herr sagt zu dir, einig dich endlich, ansonsten kommst du aus deinem Unglück und deiner Depression und so und diesen ganzen Sachen nicht mehr raus. Der Herr sagt, es ist Zeit, dass du nicht nur an dich selber denkst. Wer Ohren hat zu hören, ja, der möge sich diesen Schuh anziehen. Amen. Ciao. Ich muss auf das Beispiel verzichten, sorry. Mal ganz, ganz kurz. Jakob hat seinen Bruder Esau übervorteilt, hat sich bereichert auf seine Kosten. Er hat ihm den Segen geklaut. Was musste er dann? Er musste dann vor seinem Bruder fliehen. Und jetzt hat Gott ihm jahrelang aufs Herz gelegt, versöhn dich mit deinem Bruder. Und er hat immer gemeint, das mache ich später. Und irgendwann kam es dann so, dass er eben doch zurückgehen musste in die Heimat. Und dort wohin, wo der Bruder ist, der geschworen hat, den lege ich um, den Schuft, diesen Josef, diesen Jakob. Also Jakob und Esau, von denen spreche ich. Und er will nicht gehen und er will nicht und er will dem Esau nicht begegnen, denn das ist sein Riese. Und jetzt kommt es dazu, dass er in einer Nacht mit einem Engel kämpft. Die Geschichte kennen, der Jakob kämpft mit dem Engel. Schau, im übertragenen Sinn kämpft Jakob jetzt mit der Entscheidung, treffe ich meinen Bruder oder laufe ich davon? Hätte er nämlich machen können. Er hätte all seine Güter, seine Herden und seine Familie aufgeben können und selber hätte er davonlaufen können. Er hat nämlich alle über den Fluss geschickt. Alle. Seine Herden, seine Familie, gestaffelt über den Fluss geschickt. Ganz, ganz hinten war er Hinter ihm kam niemand mehr. So, jetzt pass auf. Hier haben wir Esau mit 400 Reitern, 400 Soldaten. Dazwischen haben wir die Herden und die Familien. Und ganz zum Schluss kommt Jakob. Der verschanzt sich hinter den Herden und hinter der Familie. Wenn also jetzt Esau einbricht und massakriert, dann kann Jakob immer noch davonlaufen. Und jetzt ringt ein Engel mit ihm. Und ich sage euch, ich kann mir das Gespräch vorstellen. Der Engel sagt zu ihm, Jakob, was willst du hier? Ja, ich will mich nicht mit meinem Bruder treffen. Du musst dich mit deinem Bruder arrangieren, versöhn dich mit ihm. Ja, aber das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich. Arrangier dich mit ihm. Nein, doch, nein. Und dann ringen sie miteinander. Die ganze Nacht ringen sie miteinander. Schau, Jakob ringt innerlich, jetzt im übertragenen Sinn, damit gehe ich dieses Problem an oder laufe ich davor davon. Und zum Schluss hängt er sich an den Engel hin, als er ihn nicht überwinden kann, als Gott einfach nicht nachlässt und sagt, du musst dich mit ihm einigen. Da hängt er sich an ihn hin und sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Also ich mache das, aber du musst mir helfen. Ich mache das, aber du musst mir helfen. Und dann segnet der Engel den Jakob und dann pass auf. Dann geht Jakob von ganz hinten nach ganz vorne. Nach ganz vorne. Er ist jetzt vor den Herden und vor den Familien, weil er hatte ja 4 Frauen und 12 Kinder, also 12 Söhne. Noch mehr Kinder, Töchter auch. Und jetzt ist er nicht mehr ganz hinten und läuft davon, jetzt ist er ganz vorne. Er steht voller Kraft ganz vorne. Und sein Bruder galoppiert an mit seinen 400 Reitern. Da brauchst du Nerven. Da brauchst du Nerven, wenn du plötzlich ins Kanonenrohr schaust. Und er wirft sich vorsichtshalber mal nieder, damit also der Esau auch sieht, er ist harmlos und unbewaffnet. Ich bin auch unbewaffnet. Ja. Er wirft sich nieder. Und dann steht er da und wartet. Und jetzt, schau, kommt der Segen Gottes ins Spiel. Esau bremst ab, steigt ab, schaut seinen Bruder an und dann fängt seine Unterlippe an zu beben. Und dann geht er auf seinen Bruder zu, dieser Strang von Mann, und er umarmt seinen Bruder und drückt ihn, Bussi links, Bussi rechts. Und Jakob, dem ist die Düse gegangen und jetzt sinkt er fast in die Knie vor Erleichterung. Es gibt hier kein Blutbad. Gott hat uns geholfen. Gott hat mir geholfen, meine Angst zu besiegen, als ich mich meiner Angst gestellt habe, als ich mich meinem Problem gestellt habe, als ich dieses schwierige Gespräch geführt habe, als ich mich darauf eingelassen habe, war Gott mit mir. Oh, Halleluja. Ihr Lieben, ich habe noch mal eine halbe Stunde weitere Botschaft in diese Richtung, aber ich muss jetzt Schluss machen. Okay, dann gibt es noch viele, viele interessante und wichtige Sachen zu sagen. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir die Stinker sind. Und dass wir denken, alle sind gegen uns. Und es stimmt, aber wir sind schuld. Denk an Hagar aus 1. Mose Kapitel 16. Hagar war eine Dienerin der Frau von Abraham namens Sarah. Und Sarah konnte keine Kinder kriegen, hat sie diese helle Idee gehabt. Sie gibt diese hübsche Dienerin ihrem Mann als Konkubine. Und der hat sich gedacht, als seine Frau mit dem Vorschlag kam, hat er die Frau angeschaut, die so um die 90 war, und Hagar, die so 20 war. Ja. Er hat mitgemacht. Dann ist was passiert. Hagar wurde schwanger. Und in dem Moment, in dem sie schwanger war, wurde sie plötzlich was Besonderes in ihren Augen. Hat die Nase hochgetragen und hat ihre Herrin wissen lassen. Ich fruchtbar, du unfruchtbar. Ich cool, du meh. Ja? Und so ging es die ganze Zeit. Und zum Schluss kam es zum Zickenkrieg und zum Schluss ist Hagar davongelaufen. So schnell sie ihre Füße getragen haben, ist sie davongelaufen. In die Wüste hinaus. Davongelaufen. Und hat sich leid getan. Immer ich, die gute Hagar. Nee, Hagar, du warst ein Stinker. Du warst hochmütig, du warst nicht mehr zum Aushalten, warst du. Und dann hat nämlich die Sarah sie getriezt. Ja, die Chefin fängt an, die hochmütige Mitarbeiterin zu triezen. Und dann läuft sie davon. Also nicht die Herrin, sondern die Hagar. Und sitzt in der Wüste, sitzt am Brunnen und schnupft. Und der Engel des Herrn kommt zu ihr und es ist brillant, was er sagt. Er sagt, Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Leute, das ist brillant. Hagar, handelst du überlegt? Weißt du überhaupt, was du willst? Weißt du, was du tust? Woher kommst du? Aus welchen Umständen? Wohin gehst du? Was für ein Ziel? Was für eine Lösung hast du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und Hagar, muss mir zugutehalten, sie fängt jetzt an und öffnet ihr Herz und sagt sofort die Wahrheit. Sie sagt, ich bin auf der Flucht. Ich laufe davon vor meiner Herrin und lass mir dir erzählen, die ist so schlimm und die hat dieses gemacht und das und jenes und es ist nicht zum Aushalten. Und was sagt der Engel zu ihr? Geh zurück und demütige dich unter ihre Hand. Und wenn du das machst, weil da gibt es ja auch einen Segen, wenn du Gott gehorchst, gibt es auch gleichzeitig einen Segen. Glaubst du das? Immer so. Wenn du Gott gehorchst, kommt der Gehorsam bringt einen Segen mit sich, unweigerlich. Und der Ungehorsam, der bringt die Wüste mit sich. Gut. Gott sagt jetzt also zu ihr, der Engel des Herrn, Jesus, bevor er Mensch wurde, sagt zu ihr, Hagar, geh zurück, demütige dich unter ihre Hand, sei kein solcher Stinker, arbeit an dir, sei freundlich, schrei nicht rum, flipp nicht aus, das musst du nicht, so bist du nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob er so Therapeutensprech drauf hatte, der Engel. Ja, aber er hat ihr klar gemacht, hör mal zu, Süße, du gehst jetzt zurück zu deiner Herrin und du arbeitest dort mit und zwar produktiv. Hast du mich gehört? Und sie sagt, und dann kommt der Segen, wie gesagt. Und wenn du das magst, sagt der Engel, dann werde ich dir Nachkommen geben, so zahlreich, ja, wie den Sand am Meer. Nicht unzählbar an Menge. Und das war damals also für die ganz wichtig, weil die Mütter, Frauen und Mütter vor allem natürlich, durch ihre Männer, durch ihre Söhne und so weiter gelebt haben. Wenn ihr Sohn erfolgreich war, dann waren sie erfolgreich. Wisst ihr, die haben das persönlich genommen. Damals in der damaligen Gesellschaft waren Frauen eher im Hintergrund. Heute sind sie eher im Vordergrund. Manchmal ist es gut, manchmal nicht so. Ja. Und der Engel sagt zu ihr, demütig dich und dann segne ich dich. Und der Herr sagt es auch zu dir, sei du produktiv, sei du eine berechenbare Nummer, sei du zuverlässig und dann kriegst du einen Segen dafür. Ja, und wenn du empfindest, dass der Chef irgendwie schräg ist, arbeite trotzdem mit. Ich segne dich dann dafür. Das wird alles gut. Es wird alles gut. Der wird zum Schluss aufblicken zu dir und du wirst ihn schätzen und es wird gut. Lass dich drauf ein. Wenn du deine Riesen bekämpfst, dann helfe ich dir und dann sieg ich durch dich. Wenn du vom Riesen davonläufst, landest in der Wüste, bist immer nörgelig drauf und hast das Gefühl, das Leben zieht an dir vorbei. Und jetzt pass mal auf. Ich weiß natürlich, dass es Leute gibt, die mich jetzt hören, die genauso empfinden. Die sagen, ja, das Leben zieht an mir vorbei. Ich bin nicht dort, wo es wirklich abgeht. Dort, wo ich bin, da stirbt nicht der Bär. Da tanzt überhaupt niemand. Ich bin in der Wüste. Der Herr sagt, ja, jetzt weißt du warum. Löst das Problem, das schon längst ansteht, und ich werde dir helfen. Mach mal die Augen zu mit mir. Herr, manche von uns haben es verdrängt. Aber zeig uns nochmal ganz klar, was Sache ist, was das Problem ist, das wir aus seiner Sicht aus der Welt schaffen müssen, damit wir wieder hineinkommen in den Fluss des Lebens und in den Segen. Beim einen ist es ein schlechtes Gewissen. Der will nicht Wiedergutmachung machen, so wie Zachäus es gemacht hat. Vater, hilf uns, wie Zachäus zu werden und Wiedergutmachung zu machen, um Entschuldigung zu bitten, Herr, und sich zu versöhnen, so wie das bei Jakob und Esau dann war. Und Vater, helf uns, demütig zu sein, wie das bei Hagar notwendig war. Vater, wir sind interessiert an deinem Segen. Wir wollen, Herr, nicht nur die guten Verheißungen in der Bibel lesen, sondern wir wollen sie erleben. Wir wollen kraftvoll beten, Herr. Wir wollen nicht in der Wüste herumstolpern, sondern wir wollen das gelobte Land einnehmen. Und dazu bitten wir dich, Vater, identifiziere für uns unsere Elefanten und unsere Riesen und gib uns die Gnade und die Kraft, sie dann anzugehen und zu besiegen. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst. Halleluja. Ja, und Ketten fangen jetzt an zu rasseln, preis dem Herrn. Zahnräder klickern. Und manche wissen ganz genau, was jetzt zu tun ist. Halleluja. Vater, wir danken dir für das Licht. Wir danken dir für den Segen. In Jesu Namen. Amen.